Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, gewiss, das neue Jahr hat uns schon wieder fest im Griff. Der Lichterglanz der Advents- und Weihnachtszeit ist für diesmal erloschen. Und mit dem heutigen Sonntag, dem letzten Sonntag nach Epiphanias, geht nun der Weihnachtsfestkreis zu Ende, der mit dem ersten Advent begonnen hat. Liturgisch gibt es also so etwas wie ein Parkverbot an der Krippe. Zwar dürfen wir alle Jahre wieder in die Krippe schauen, innehalten, Lebensfreude und Zuversicht schöpfen, aber dann gilt doch: Mache dich auf, werde Licht, denn wer, wenn nicht ihr, seid das Licht der Welt? Nichts weniger als das mutet Jesus uns zu. Weder das Licht noch die Lichtträger haben auf Dauer ihren Platz im Stall, sondern mit dem Licht, das Weihnachten in die Welt gekommen ist, sollen sie unter die Leute gehen, um im Alltag Gottes Liebe zu den Menschen sichtbar zu machen. Der Apostel Paulus bringt die Konsequenz, die sich aus dem weihnachtlichen Lichterglanz ergibt, auf den Punkt, wenn er an die Gemeinde zu Korinth schreibt. Dort sagt er: Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Wir also sollen die Botschaft von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus erschienen ist, mit Herzen, Mund und Händen unter den Menschen zum Leuchten bringen. Und Paulus vergleicht diese Aufgabe mit nichts Geringerem als mit dem Schöpfungshandeln Gottes. So wie im alttestamentlichen Schöpfungsmythos Gott die Finsternis band und das kosmische Chaos mit seinen Worten "Es werde Licht" ordnet und damit das Tohu Wabohu der Urmaterie in Licht und Finsternis schied, um sein lebensschaffendes und Kreativität freisetzendes Schöpfungswerk zu vollführen, so sollen auch wir Licht in die Finsternis unserer Zeit bringen, um damit unsere Beziehungsgestaltung zu den Menschen zu erhellen, alle, die um uns leben, sei es im Alltag, in der Familie oder am Arbeitsplatz. Wir alle kennen es ja, wie ein freundliches Wort und eine gute Tat zur rechten Zeit ein verfinsternes Gemüt erhellen kann. Und hat es nicht schon jeder von uns erfahren, wie solche Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft dann auf uns selbst zurückstrahlt und dadurch auch unser Leben heller, sonniger und wärmer macht? Denn das Gute, das wir einander tun, hat seinen Lohn in sich selbst. Neben dem Aufrechnen unserer Taten als vernünftig und sinnvoll, als nützlich und lohnend, steht aber noch etwas anderes, das unser Leben heller und unsere Augen leuchtender macht, nämlich, dass wir gut miteinander umgehen. Aber in unserem Alltag handeln wir zu selten als Lichtbringer. Zu oft bleiben Freundlichkeit, Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft verborgen. Insofern gilt es, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft nicht nur zur Weihnachtszeit zu praktizieren, sondern gut miteinander umzugehen. Das sollten wir uns für alle Tage des Jahres vornehmen. Gelegenheit dazu, die gibt es reichlich. Wir Christen aber wissen allerdings auch um unsere Begrenzungen. Das Wollen habe ich wohl, aber das Vollbringen des Gute, das gelingt mir oft nicht. Und hier braucht es Gottes Beistand, der uns ermutigt, den rechten Weg zu gehen. Wohl scheint das weihnachtliche Licht in der Finsternis und erhellt sie. Aber wie es im Johannesevangelium heißt, die Finsternis hat's nicht begriffen. In manchen Herzen bleibt es dunkel, so als hätte da jemand die Rollläden des sozialen und moralischen Mitgefühls heruntergelassen. Mancher will nicht, obwohl er genau weiß, was die spezielle Situation von ihm fordert. Bereits bei den ersten Menschenkindern, bei Kain und Abel, kommt es deshalb zum Ärgsten, zum Brudermord, weil gut miteinander umzugehen nicht gelingt, da der Wille dazu fehlt und so das Böse über das Gute siegt. Gott hat uns Menschen zwar zum Guten geschaffen, und in jedem Kind, das geboren wird, ist gleichsam ein Samenkeim zum Guten vorhanden. Aber dieser gute Keim muss gepflegt werden, damit er wächst und damit das Gute, das im Menschen von Anfang an angelegt ist, auch ans Licht kommen kann. Geliebt und sich als angenommen und akzeptiert zu erleben, das trägt nicht nur zur psychischen Gesundheit bei, sondern es ermöglicht uns erst, anderen Menschen zu vertrauen, sie zu akzeptieren und sie schließlich auch zu lieben. Deshalb soll der helle Schein der erfahrenen Zuwendung Gottes, der uns durch andere Menschen trifft und dadurch unser Leben prägt, wiederum durch uns in die Welt hinleuchten, um sie hell, freundlich und lebenswert zu machen. Und dabei soll die Lichtquelle nicht verborgen bleiben. Als Christen sollen wir unseren Glauben nicht vor den Menschen, mit denen wir es zu tun haben, verbergen, sondern wir sollten bei passender Gelegenheit durchaus darüber reden, woher unsere Lebenszuversicht kommt, warum es für uns alle doch besser ist, freundlich, gut und hilfsbereit zu sein, als fordernd, egoistisch und selbstüberheblich. Wir verkünden nicht uns selbst, sondern Jesus Christus. Und nun, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Irdene Gefäße, etwa aus Ton, das ist zum einen eine Erinnerung daran, dass wir irdisch sind und nicht himmlisch. Wir auf der Erde leben, unter dem Himmel. Auch Menschen, denen Gott begegnet ist und die von dieser Begegnung so beglückt, entzückt, begeistert sind, wie jemand, der überraschend in dieser oder jener Hinsicht einen Schatz findet, werden selbst nicht göttlich, sondern bleiben menschlich. Und zum anderen sind Tongefäße ziemlich unscheinbar. Nützlich, aber schmucklos, nicht selbst glanzvoll. Und zum Dritten sind sie höchst zerbrechlich. Paulus sieht darin aber keinen bedauerlichen oder peinlichen Umstand, den es zu überwinden oder wenigstens zu überspielen gilt. Er findet die Verpackung und Verhüllung eines glanz- und prachtvollen Schatzes in wenig ansehnlichen Gefäßen ganz richtig, ganz angemessen. Er erinnert uns daran, dass auch die Jesusgeschichte keine Triumphzüge, keine glänzenden Erfolge sind, sondern Schätze in höchst irdenen Gefäßen. Martin Luther hat sein ganzes Leben für den Satz gekämpft: Der wahre Schatz der Kirche ist das Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Christi. Der wahre Schatz, das ist nicht der Papst, auch nicht das Kirchengebäude oder der Gemeindeetat, oder was auch immer die Menschen als Wert ansehen. Der wahre Schatz der Kirche ist das Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Christi. Paulus hätte diesen Satz Luthers voll und ganz unterschrieben. Er sagt es anders. Wir haben aber einen Schatz in irdischen Gefäßen. Und dieser Schatz ist Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene. Ein Mann, der am Kreuz hängt, der stirbt und begraben wird, von dem es heißt, er sei auferstanden. Warum ist gerade dieser der wahre Schatz der Kirche? In Christus erkennen wir Menschen, wie wir in Wahrheit sind. Wir sehen an Jesus Christus die Zerbrechlichkeit des Menschen. Wie leicht kann ein Mensch kaputt gehen? Wir Menschen sind aber zugleich kostbar, wie eine teure Vase. Vorsicht, zerbrechlich. Mit Vorsicht zu behandeln, handle with care, steht auf den Kartons, in denen man Vasen oder wertvolle Hilfsgüter transportiert. Wie zerbrechlich wir Menschen sind, wie kostbar zugleich, das zeigt uns Gott in Jesus Christus. In diese Zerbrechlichkeit des Menschen geht Gott ein, nimmt Wohnung in einem armen Stall, nimmt Fleisch und Blut eines normalen Menschen an, mit all seinen Lebens- und Leidensgeschichten. Wir Menschen sind und bleiben zerbrechliche Wesen, mit Vorsicht zu behandeln. Aber gerade weil wir so zerbrechlich sind, müssen wir wissen, wo unser Schatz ist, wo der Sitz unserer Kraft ist, nicht in uns selbst. Denn auch mein Glaube und meine Hoffnung sind zerbrechliche Dinge. Aber es gibt außerhalb von uns diesen einen unvergänglichen, kostbaren Schatz. Das ist Gott, der sich in Jesus selbst in das schwache, irdische Gefäß eines Menschen begeben hat, der schwach und zerbrechlich war bis zum Tod und der uns so kostbares, ewiges Leben schenkt. Dieser Glaube, dieses Vertrauen, dass er mich rettet, auch wenn alles um mich herum in Trümmern fällt, die sind etwas unendlich Kostbares. Paulus, der wusste, dass das Leben einem auch Niederlagen bereiten kann, sagt das so: Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir haben einen Schatz in irdischen Gefäßen, zerbrechlich, aber unendlich wertvoll. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.